Wir haben ein neues Jahr, aber der Kampf ist der alte. Jedes Volk hat irgendwo eine andere Zählung. Wäre ich jetzt ein Jude, dann müsste ich warten, bis der erste Nisan, der erste Vierte beginnt, dann wäre ein Neujahr. Wisst ihr, Salomo sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das heißt, wir haben die gleichen Kämpfe, wir haben die gleichen Probleme, wir haben die gleichen Gegner. Wir haben das gleiche Wort, wir haben der gleiche Herr, wir haben die gleiche Nachfolge. Und ein neues Jahr wird es wieder eine Frage sein, wie diene ich dem Herrn, wie folge ich ihm nach? Und jetzt kommen wir zum Thema, das zum Reich Gottes gehört. Man könnte sich ja fragen, naja, rentiert es sich ein ganzes Thema nur mit diesem vielleicht einfachen Sachverhalt des Gutes tun, zu füllen. Aber ich glaube, dass dieses Thema, und Gott sagt ja klipp und klar, dass es sein Wille ist, dass das geschieht, vielleicht eines der gefährlichsten ist in der Praxis. Ich lese uns 1. Petrus 2, Vers 15. Denn das ist der Wille Gottes, dass er durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Also die Bibel geht davon aus, dass das Gute tun sogar eine Waffe ist gegenüber den Ungläubigen. Die Bibel sagt ganz klar, es ist der Wille Gottes, dass der Gläubige Gutes tut. Aber lass mich, bevor wir die zentrale Stelle ansehen, die über das Gutes tun, wo die Bibel erstaunlich viel dazu sagt, lass mich etwas ganz klar sagen. Ich kann, wenn ich im Geiste wandle, Gott wunderbar dienen, kann dem Herr Jesus nachfolgen und kann durch Gutes tun wirklich Menschen helfen, kann der Wille Gottes tun bezüglich der Hilfe diesen Menschen gegenüber, kann er wirkliches Werkzeug Gottes sein, oder ich kann, wenn ich im Fleische das tue, alles kaputt machen. Es gibt eine Bibelstelle, die hat mich eines Tages getroffen wie ein Keulenschlag. Die steht in Lukas 6, Vers 36. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wisst ihr, ich habe festgestellt, wenn du einen weicher Charakter hast, dann bist du schneller mitleidig. Wenn du einen weicher Charakter hast, bist du schneller bereit, jemand etwas zu geben, dann bist du schneller bereit, etwas Gutes zu tun. Ich bin also ein bisschen ein weicher Charakter. Wenn du ein härterer Charakter bist, dann wird es schon schwieriger. Aber jetzt sagt die Bibel ganz einfach, es kommt überhaupt nicht auf meinen Charakter an, es kommt überhaupt nicht geistlich drauf an, was ich empfinde. Ich spiele hier keine Rolle, versteht ihr? Ich spiele keine Rolle. Und wenn du jetzt über Gutes tun redest, dann sagt dir in der Regel der Gläubige immer das Gleiche. Ja, ja, das ist der Wille Gottes, jetzt tue ich Gutes. Aber ich habe noch gar nie jemand Frage gehört, was will Gott, dass ich Gutes tue? Ich habe noch nie jemand erwägen hören, dass es vielleicht sogar falsch ist, etwas Gutes zu tun. Wisst ihr, das ist was ganz, ganz Gefährliches. Die Bibel sagt nämlich hier, ich soll so barmherzig sein, wie mein Vater im Himmel barmherzig ist. Ich soll so Gutes tun, heißt es übersetzt, wie Gott es will. Wenn Gott jetzt will, dass jemand etwas Gutes bekommt, dann ist es richtig. Aber wenn Gott es nicht will, dann ist es falsch. Wisst ihr, und da ist mir etwas klar geworden. Wenn Gott so einen Fluch wirken lässt, oder ein Gericht, oder eine Strafe, und jemand nahe tritt durch das, vielleicht sogar mit der großen, ich sag's einmal, zurechtbringenden Zielsetzung, er, der ja will, dass alle Menschen gerettet werden, dass er einen Mensch so unter Druck setzt, ihn in Nöte bringt, dass er unter Umständen zusammenbrechen muss, das ist der Wille Gottes, unter seinen Nöten, dass er zu Gott kommt. Und dann komme ich daher in meiner humanistischen, weicher, seelischer Art und tue demjenigen etwas Gutes und unter Umständen lösche ich dann die ganze Handlungsweise Gottes aus oder zumindest behindere sie. Das heißt, ich pfusche Gott ins Handwerk. Versteht ihr? Und von daher ist Gutes tun zuerst einmal gar nichts. Das ist relativ. Eigentlich müsstest du sagen, Herr, was willst du, dass ich Gutes tun? Habe ich noch nie jemand beten gehört. Wisst ihr, ich bin ein Praktiker. Ich bin 43 Jahre gläubig. Ich kenne die frommen Kreise von links außer, von den kirchlichsten Kreisen bis zu den radikalsten antikirchlichen Kreise bis zu den total abgesondersten Kreisen. Ich kenne die alle. Oder die meisten, so muss ich sagen. Mir fällt halt auf, was Gläubige nicht tun. Und mir fällt auf, was ich nicht tue. Ich habe noch nie jemand beten gehört, Herr, gib mir Weisheit, wem soll ich was, wie, wo Gutes tun. Wisst ihr, man sagt immer, Gutes tun ist was Neutrales, das ist immer richtig, das kann gar nicht falsch sein. Doch, es kann falsch sein. Ich kann Gott wirklich dazwischen pfuschen. Und das habe ich neu lernen müssen. Ich musste teilweise mein weiches Gewissen, an diesem Punkt bin ich ein bisschen weich, sonst bin ich nicht so weich, aber an dem Punkt bin ich eher weich. Ich musste mich manchmal zügeln und manchmal sagen, nee, jetzt so wie Gott will. In Galater 5, Vers 6 sagt er, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Wisst ihr, jetzt kommt der Gläubige und sagt, die Liebe Gottes tut Gutes. Nö, das stimmt insofern nicht. Wisst ihr warum? Wir haben doch gesehen, was dieses Wort Liebe im Grundtext bedeutet. Und hier steht im Grundtext Agape. Und Agape heißt für einen anderen mit einem unverbrüchlich festen Willen das Beste zu tun, egal was es mich oder ihn kostet. Wenn jetzt die Bibel hier sagt, Glaube, wahrer Glaube, das haben wir ja gesehen, was das heißt, wenn der wirklich sich äußert, dann ist er durch die Liebe wirksam. Aber wenn die Liebe bedeutet, für den anderen das Beste zu tun, und ich gebe ihm zum Beispiel Geld, wenn er mit dem Geld gar nicht umgehen kann, und er macht alles kaputt, zum Beispiel jemand, der seine Familie nicht versorgt und das Geld verpulvert, und ich sehe, dass die arm sind, und dann gebe ich ihm, dem Mann, das Geld, dann handle ich nicht in der Liebe, sondern handle ich teuflisch. Ist euch das klar? Wieso? Und jetzt ist Gutes tun plötzlich relativ. Zu mir kam ein Mann auf die Bank. Und als Banker hast du ja dahinter die Kasse. Also ich hatte schon eine gewisse Vollmacht auf der Bank. Ich konnte schon machen, was ich relativ wollte. Ich hatte einen großen Spielraum. Kommt ein Mann zu mir und sagt, wenn ich ihm jetzt nicht Geld gebe, obwohl er nichts mehr auf dem Konto hat, dann muss er ins Gefängnis. Ich habe dann etwas gemacht, was eigentlich unbarmherzig ist. Ich habe ihm gesagt, er soll mir das Schreiber bringen, wo das drin steht. Er hat es mir gebracht. Ich habe ihm das Geld gegeben. Eine Zeit danach kam er wieder mit einem ähnlichen Anliegen. Ich habe wieder gesagt, gib mir das Schreiben. Und er ist laut schimpfend davongegangen. Mutter, einmal war es richtig, einmal war es falsch. Ich muss nicht nur fragen, was willst du, dass ich Gutes tue? Die Bibel sagt ja, du sollst an jedermann Gutes tun, allermeist an des Glaubensgenossen. Aber ich muss schon überlegen, und hier ist der Galaterbrief eindeutig. Ich lese uns die Stelle, Galater 6,10. So lasst uns nun, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Hier ist auch nochmal eine Einschränkung, die eine Rolle spielt. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Wisst ihr, und da steht jetzt Gelegenheit. Also der göttliche Zeitpunkt, wo Gott die Tür öffnet. Und er sagt, du sollst wirklich Gutes tun an jedermann, an den Glaubensgenossen. Aber jetzt kommt wieder die Überschrift, so wie Gott barmherzig ist, so wie Gott es will. Und wir dürfen Gott nicht praktisch dagegen gehen, sondern müssen ganz nüchtern sachlich sagen, gut, ich bin bereit, gehorsam zu sein, ich bin bereit, Gutes zu tun, aber so wie du willst. Wisst ihr, ich sage es mal ganz ehrlich, viel Schindluder im Reich Gottes Und viel Lumperei wäre nie passiert, wenn die Gläubigen manchen Leuten kein Geld gegeben hätten. Ich habe Dinge erlebt im Reich Gottes mit dem Geld, das kann man sich nicht vorstellen. Vielleicht war ich sensibler, weil ich von der Bank herkomme, aber ich habe Dinge gesehen, die sind unfassbar. Ich habe dann auch mitgekriegt, wie, das hat mich am meisten erschüttert, wie jemand Geld einsammelt für ein Missionswerk. Und dann hat ihm Gott das Handwerk gelegt, ganz einfach. Da wurde öffentlich verkündigt, dieses Geld bekommt alles, dieses Missionswerk. Wisst ihr, jetzt habe ich zum Beispiel jemanden, der dir zeigt, der arbeitet unter den Straßenkindern in Indien und du siehst das Elend, du siehst die Bilder und dein Herz wird weich und du gibst das Geld und du sagst, ich will denen helfen und das mag sogar richtig sein vor Gott, aber jetzt kommt das Problem. Bei diesem Mann war es so, der hat das Geld letztendlich angekündigt, hier alles für dieses Werk. Jetzt hat er nicht mit Gott gerechnet, der ja immer nur eifersüchtig über sein Werk und seine Gemeinde wacht. Da war ein Mann, dem hat es Gott aufs Herz gelegt, dass er ihm so viel Geld gibt, diesem Missionswerk, dass es über 50% des gesamten Spendeaufkommens war an diesem Tag. Und dann ist dieser Mann noch hingegangen, was er ja nicht darf. Die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Dann ist er hingegangen und hat dem Mann vom Missionswerk noch gesagt, du, ich habe so viel und so viel eingelegt. Eigentlich macht man das nicht, aber es war vor Gott. Und dann kriegt er das Geld von diesem Mann, der aufgerufen hat, das Geld zu spenden. Und dann war das weniger wie das, was der Mann eingelegt hat. Und dann hat es Klick gemacht. Es hat sich herausgestellt, der andere Mann ist einfach hingegangen und die Hälfte vom Geld für sich auf die Seite getan. Versteht ihr? Ich kenne den Mann oder habe ihn 40 Jahre gekannt. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Und die alten Brüder haben uns immer gesagt, pass auf, 3 Punkte, ich habe es ja schon mal genannt, wo ihr zu Fall kommen könnt. Geld, eigene Ehre und das andere Geschlecht. Wisst ihr, und Gutes tun, Geld geben. Gutes tun muss ja nicht Geld sein. Du kannst jemand anders Gutes tun, indem du ihm Zeit gibst, indem du ihn versorgst, indem du ihm Nahrungsmittel gibst, indem du ihm Kleidung gibst, indem du ihm hilfst, dass er seine Familie versorgt, indem du auf die Kinder aufpasst. Wieso gibt es tausende Möglichkeiten, Gutes zu tun. Gutes tun hat nicht nur mit Finanziellem zu tun, damit man es richtig versteht. Aber ich möchte nochmal das Finanzielle doch zeigen. Und zwar, da ist eine ganz kuriose Meinung. Ich war ein ganz junger Bankangestellter und du verdienst auf einer Bank, wenn du ganz jung bist und in den untersten Ebenen langsam anfängst. Ich war dann zuerst ein Sparsachbearbeiter und hochgehst, verdienst du nicht viel Geld. Wir waren verheiratet, 2 kleine Kinder, dann geil und haben schon zu kratzen gehabt. Aber ich hatte dann diese gesetzliche Vorstellung, du musst den Zehnten geben. Und ich hätte meine Familie verhungern lassen und hätte lieber den Zehnten gegeben. Wisst ihr, und es kommt beim Gutes tun zuerst einmal eine ganz entscheidende Frage. Wer ist mein Nächster? Wer ist mein Nächster? Wisst ihr, wer mein Nächster ist? Das ist meine Frau. Ihr versteht? Mein Nächster ist zuerst einmal meine Frau, meine Kinder und mein direktes Umfeld. Und irgendwann habe ich dann angefangen, Bibel zu lesen. Und dann kam eine zweite Phase des Bibellesens, nämlich die Phase, wo ich mein Hirn eingeschaltet habe. Ich habe lang Bibel gelesen, habe das Hirn nicht eingeschaltet, aber irgendwann habe ich es mal eingeschaltet und da hat Gott Gnade gegeben. Und dann bin ich auf 1. Korinther 16, Vers 2 gestoßen. An jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle je, nachdem er gedeihen hat. Und plötzlich wurde mir klar, warum steht vom Zehnten nichts im Neuen Testament? Weil es alttestamentlich ist. Der Zehnte ist der Regel, aber das ist zuerst mal alttestamentlich. Hier steht was völlig anders. Hier sagt die Bibel, je nach Gedeihen soll ich auch Geld geben, soll ich Gutes tun, nach Gedeihen. Und jetzt kann das bedeuten, wenn ich zum Beispiel mein Nächster versorgen muss, meine Familie, und kein Geld mehr habe fürs Reich Gottes, wisst ihr, was ich dann geben muss? Nix. So ist es klar. Wenn ich aber so viel Geld habe, dass es kaum eine Rolle spielt, was ich gebe, dann darf ich nicht nur der Zehnte geben. Dann muss ich vielleicht der Fünfte geben. Oder die Hälfte. Oder es kann passieren, dass ich 75% von meinem Einkommen geben muss. Nach Gedeihen. Versteht ihr? Es gibt diese Regel nicht. Wir sind im Neuen Bund. Im Neuen Bund gilt das Gesetz des Geistes des Lebens und nicht das mosaische Gesetz, nicht der Zehnte, sondern Korinther 16. Wisst ihr, und jetzt fängt es schon mal an, völlig anders zu werden. Merkt ihr, jetzt ist Gutes tun, Geld geben fürs Reich Gottes. Das Reich Gottes braucht das Geld, sonst könnte es ja nicht existieren. Ist ja auch klar. Aber, wisst ihr, jetzt wird es relativ. Im Sinne von, es gibt keine schematische Regel, sondern ich muss jetzt praktisch sagen, Herr, hier, das steht mir zur Verfügung von dem, was ich an Zeit habe. Man kann zum Beispiel den Zehnten von der Zeit geben, das wäre 2,4 Stunden. Ist auch nicht schlecht, oder? Pro Tag. Wie sieht denn der Tag aus, wenn du plötzlich, ich sage es mal vorsichtig, 2,5 bis 3 Stunden dem Herrn auf den Altar legst? Wenn aber Herr sagt, dein Gedeihe ist wunderbar, du brauchst bloß 5 Stunden Schlaf, wie ich es jahrelang hatte, dann ist der Zehnte falsch. Dann gilt der Fünfte, dann hast du plötzlich, 5 Stunden pro Tag, wo du angreifen kannst. Und das sind so Dinge, wo plötzlich etwas passiert. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, das möchte ich euch ans Herz legen. Geschwister, wisst ihr, ihr könnt wunderbar beten in der Gebetsgemeinschaft. Ihr könnt es wunderbar den anderen erzählen, dass ihr ein Sklave Jesu Christi seid. Das ist alles nichts wert, wenn ihr es nicht tut. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Wenn ich ein Sklave Jesu Christi bin, dann frage ich meinen Herr, weil er der Chef ist und nicht ich. Er entscheidet auch diese Dinge. Dann gehe ich hin und sage, Herr, hier, das sind meine Mittel an Zeit, an Zuwendung. Meine Mittel an Geld. Meine Mittel, was du mir Gaben gegeben hast. Und jetzt muss ich fragen, wie willst du, dass ich das einsetze? Was willst du, dass ich tun soll? Versteht ihr? Und dann kann vielleicht Gott sagen, obwohl mein Herzlein entbrannt ist für jemand, nein. Weil jetzt bin ich dabei, mit ihm einen Weg zu gehen und da gehört dazu, dass der die Not durchleiden muss. Und dann darf ich nicht mit meiner humanistisch-menschlichen Barmherzigkeit Gott ins Handwerk pfuschen. Es kann aber sein, ich sehe vielleicht nicht einmal die Not und Gott sagt, hilf ihm, tu das, gib hier das Geld im Reich Gottes. Wisst ihr? Und das ist etwas Ungeheures. Und ich habe festgestellt, je nachdem, wie du hier handelst, kannst du wirklich diesen Befehl, Gutes tun an jedermann und allermeistern des Glaubensgenossen, kannst du wirklich Gott dienen? Und vor Gott spielt es auch keine Rolle. Wisst ihr, nochmal zu dem Zehnte zurückzukommen. Wisst ihr, war das Schärflein der Witwe? War das der Zehnte? Na, wisst ihr, was war? Alles. War es viel? Was denkt ihr, was so ein reicher Pharisäer und ein Hohepriester eingeworfen hat? Wisst ihr, es zählt vor Gott nur, was im Endeffekt sein Wille ist für mein Leben auf diesem Sektor. Wisst ihr, wenn wir jetzt ein neues Jahr haben, denke ich, ist die Gelegenheit zu sagen, Herr, ich will nicht nur völlig korrekt sein gegenüber der Sünde, ich will brechen mit jeder bewussten Sünde. Das ist ja immer eine gute Gelegenheit, das Altjahrabend zum neuen Jahr im Wechsel zu sagen, Herr, ich habe es auch gemacht, gestern Abend, sagen, naja, an dem Punkt werde ich in Zukunft etwas schärfer sein mir selber gegenüber und werde korrekter sein. Wisst ihr, aber genauso muss man sagen, Herr, ich bin jetzt eigentlich bereit, endlich ein Sklave zu sein und endlich das zu tun, was du willst, auch bezüglich Gutes tun. Ich gehe einfach davon aus, dass über Bibelstelle gar nicht gepredigt wird. Habt ihr gewusst, dass es 2 Kataloge gibt der Gnadengaben? 1. Korinther 12. Und der zweite Darstellung der Dienste und der Gnadengabe ist Römer 12. Wisst ihr, wenn du Römer 12 liest, da liest man einfach drüber. Ich habe noch nie jemanden Prediger gehört über das. Das wird nicht erwähnt. Ich verstehe es nicht. Das steht in Römer 12, Vers 8. Wer ermahnt, der diene in der Ermahnung. Das verstehen wir noch. Es gibt Leute, die haben die Gabe der Ermahnung von Gott her. Aber es steht da was ganz Seltsames. Wer gibt, der gäbe in Einfalt. Gibt es eine Gnadengabe des Gebens? Ja. Ich habe noch nie jemanden Prediger gehört über die Gnadengabe des Gebens. Ich kenne Menschen, die haben die Gnadengabe des Gebens. Ich bin zufälligerweise 43 Jahre mit einer verheiratet. Das heißt, du hast irgendwo Menschen, die haben etwas, was ein anderer nicht hat, was ich nicht habe, ich habe es nicht. Die haben einen siebten Sinn, wo sie jemand, und wenn es bloß Kleinigkeiten sind, etwas Gutes tun sollen. Das ist eine Fähigkeit. Die hat Gott gegeben im Leib Christi. Ich bin überzeugt, dass in jeder Gemeinde Menschen hat, die diese Gnadengabe haben. Für diese Menschen brauchst du dir keine Sorgen machen. Wenn die im Geiste wandeln, dann wirkt die Gnadengabe genauso wie bei ihrer Verkündigung. Das heißt, die Gnadengabe wirkt einfach. Die tun in der Regel das Richtige. Aber ich rede jetzt zu uns, die wir diese Gnadengabe nicht haben und Gutes tun wollen, gehorsam sein wollen. Wir müssen hingehen und zu Gott gehen und sagen, ich bin ein Sklave Jesu Christi, was willst du, dass ich tun soll? Wisst ihr, nochmal ein Beispiel, ich habe bei mir in der Bank meine Bibeln verteilt. Ich habe insgesamt, solange ich in Stuttgart bin, glaube ich 500 Bibeln verteilt. Und ich habe die schöne, da gibt es so wunderbare gebundene, die wirklich auch gut aussehen. Ich habe die mit Großdruck und evangelistischem Vorspann, ich habe die gegeben. Und ich habe nicht gefragt, sondern ich habe die schon gestreut. Und dann habe ich im Nachhinein Erlebnisse gemacht, dass es mich geschüttelt hat. Ich habe es zum Beispiel einem Kollegen gegeben, dem wollte ich auch was Gutes tun, habe mir Bibel gegeben. Ich habe dann Woche danach, wo er den Schrank aufgemacht hat, habe ich gesehen, wie meine Bibel verschweißt und geöffnet und in der Fußablage drin lag. Dann habe ich sie einem anderen Mann gegeben und da hat dann mein humanistisch-seelisches Herz gesagt, na ja, ich gebe sie aus Pflichtgefühl, eigentlich wollte sie dem gar nicht geben. Dieser Mann beginnt eines Tages, war ein IT-Mann, der von allen so ein bisschen gehasst wurde, weil er war wirklich ein Giftzahn. Plötzlich fängt er an mit ihrer ganz normalen Sitzung, wo es um Geschäftsdinge geht, ruft er mir, Herr Kaufmann, jetzt weiß ich, dass der Katholizismus nichts taugt. Jetzt weiß ich, was mosaisches Gesetz, ich habe es gelesen. Mir blieb die Luft weg, das war mir peinlich sogar. Wisst ihr, und wo ich in Stuttgart gegangen bin, ist er schon das zweite Mal dran gewesen, die gesamte Bibel durchzulesen. Ich weiß nicht, ob er sich bekehrt hat. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Aber versteht ihr, mein gestreutes Gutes tun hat zum Beispiel einmal bewirkt, wie wenn Leute Traktate bekommen, dann werfen sie in den Dreckeimer. Der eine hat seine Bibel unter reingeworfen, ich bin nicht sicher, ob er es in den Dreckeimer geworfen hat. Aber der andere, wo ich selber gar nicht dachte, ich habe Gott nicht gefragt, soll ich dem Gutes tun und die Bibel schenken? Bei dem war es ein Volltreffer. Genauso sagt der Kollege, ich habe es gar nicht gedacht, sagte zu mir, ihr Bibel liegt, das war nachdem ich 11 Jahre hier in diesem Umfeld war und dann in Ruhestand ging, sagte zu mir bei der Verabschiedung, ihre Bibel liegt immer noch auf meinem Nachttisch, ich lese jeden Tag darin. Ihr wisst, was ich meine. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Eigentlich müssten wir hingehen und sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und jetzt kommt nämlich das Nächste. Das ist jetzt die Seite, was soll ich tun? Die Bibel sagt, du sollst ja keine Schätze sammeln auf Erden. Jetzt kommt die zweite Sache. Um wirklich das zu tun, was Gott will, muss ich manchmal frei sein von mir selber. Da muss ich wirklich die Erlösung erleben, dass ich ja mit Christus gekreuzigt bin. Wisst ihr, ich habe einen Sammeltrieb. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe zum Beispiel einen Sammeltrieb bei Bibeln. Ich besitze schätzungsweise 70 verschiedene Ausgaben von Neuen Testamenten in weiß ich nicht wie viele Sprachen. Ich besitze vor Schlachter alles, was überhaupt noch irgendwo druckbar aufzutreiben war. Eines Tages wurde mir klar, du hortest. Mit diesen Dingen könntest du Gutes tun. Naja, ich habe dann festgestellt, mein Sammeltrieb war meistens stärker wie der Wunsch, Gutes zu tun. Aber für mich war es gar nicht so wichtig. Für mich war es viel wichtiger, keine Sünde zu begehen. Auf die Idee, dass ich mich versündige, weil in der Bibel steht, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, für den ist es Sünde. Ist euch das klar? Mit dem Gutes tun kannst du sündigen. Nämlich einmal, wenn du es falsch tust, das zweite Mal, wenn du es gar nicht tust. Wisst ihr, und dann wurde mir plötzlich klar, du musst loslassen. Also musste ich die Erlösung auf mich anwenden. Ich erzähle es mal ganz praktisch und loslassen. Ich habe jetzt vor kurzem etwas getan. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das geht. Das ist ungefähr gewesen, wie wenn du um einen Schatz rumschleichst, schwer bewaffnet und ihn verteidigst. Es gibt auf der ganzen Welt ganz wenige. Von denen ganz wenigen besitze ich wahrscheinlich 75%. Das sind Schlachterhausbibeln, das sind so große Geräte. Die hat man nie gedruckt, die gab es nur als Probedruck. Die gab es sogar mit einem Lehrblatt dazwischen. Und die gibt es in gigantischer Ausgabe. Da kannst du, wenn du die suchst, kannst du 2000 Euro dafür zahlen müssen. Ich habe eine mit Buckleder, Saphian, Rotgoldschnitt, gigantisch für 35 Euro. Die habe ich im Schrank. Jetzt gibt mir ein Bruder eine wunderbare zweite Ausgabe. Die ist viel schöner wie die meine. Hat zwar bloß einen Rotschnitt. Wunderbar. Aber schon meine dritte. In der Gemeinde habe ich auch stehen. Weil ich kaufe alles auf, was ich aufkaufen kann auf dem Sektor. Und jetzt passiert plötzlich etwas. Jetzt sagt der Herr zu mir, gib sie diesem Bruder. Oh. Könnt ihr euch vorstellen, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es einmal nicht geschafft, zweimal nicht geschafft, dreimal nicht geschafft. Der Herr hat keine Ruhe gegeben. Gib sie diesem Bruder. Dann bin ich hin, habe die Bibel geholt. Ich habe sie nochmal ganz genau angeguckt, weil sie ja so schön war, wisst ihr. Und dann denke ich, oh, die ist doch viel schöner wie meine. Dann gebe ich ihm meine an. Die kann ich ihm ja nicht geben, weil das ist ja Buckleder mit Rotgoldschnitt. Naja, jetzt wenn die Rotgoldschnitt wären, dann könnt ihr ja mal andere haben, die nicht so ganz schön ist. Wisst ihr, dann hat das Hirn angefangen. Und da habe ich plötzlich festgestellt, wenn Gott sagt, tu jemand was Gutes, das ist gar nicht so einfach. Weil ich hätte problemlos ihnen einen Gutschein über 100 Euro in ein Speiserestaurant geben können. Das hätte mir nicht wehgetan. Es hat mir wehgetan, ihm das Ding zu geben. Da bin ich hingegangen, habe es ihm überreicht. Er weiß ja nicht, ob er empfunden hat, was ich empfinde. Ich glaube schon, dass ihn gefreut hat, aber so, was ich gern gehabt hätte, dass er jetzt vor Freude und Dankbarkeit die Ohnmacht fällt, das hat er leider nicht getan. Versteht ihr? Der hat es nicht getan. Da bin ich heim und habe gesagt, fort ist sie. Und es geht weiter. Da kommt der Herr und sagt, das muss weg. Diese Bibel habe ich 14 Jahre Tag und Nacht bearbeitet. Griechisch, Hebräisch. In der Bibel steht alles drin. Er könnte sie auch gucken, wenn er will. Sie gehört schon 50% nicht mehr mir. Der Herr sagt zu mir, du bist schon dabei, eine neue zu machen. Ich habe die fast fertig, ich bin schon im Jesaja. Also, Neues Testament habe ich schon lange, Jesaja habe ich auch schon. Ist alles ähnlich gleich bearbeitet, aber nicht so perfekt. Er sagt der Herr zu mir, gib sie dem und dem von deinen jungen Brüdern, der Predigt und Griechisch und Hebräisch kann. Ihr versteht. Dann bin ich hin und habe mich gebunden. Da bin ich zu ihm hin und habe gesagt, pass auf, wenn ich meine neue fertig habe, dann kriegst du die. Ich hätte jetzt auch sagen, ich will sie gar nicht, dann wäre mein Problem gelöst gewesen. Ah ja, hat er gesagt, dann muss man aber nur Liste machen, was du für Kürzel hast, dass ich verstehe, was du alles reingeschrieben hast. Aber ihr begreift, das sind jetzt Kleinigkeiten, aber es ist manchmal so, dass wenn Gott will, dass du was Gutes tust, dass du im Endeffekt von Gott her, ich sag's einmal ganz hart, dich auf den Altar legen musst und frei sein musst, das Gute zu tun. Weil das Gute tun ist nicht immer leicht. Wir glauben ja immer, Gutes tun ist aus unserem Überfluss das zu geben, was übrig ist. Aber Gutes tun kann was völlig anderes sein. Gutes tun kann sein, dass du genau das weggeben musst, was du nicht willst. Oh, jetzt gehen wir ins Thermalbad. Gott sagt, du gehst nicht ins Thermalbad, du besuchst den und den. Was machst du denn? Jetzt geht es um das Gute tun mit der Zeit. Weißt, ich hatte mal ein Erlebnis, das werde ich nie mehr vergessen. Ich war auf der Bank, Kundin ruft an, die hat eine Krebserkrankung gehabt, aber war kein Endstadium. Sie will ihre Finanzen noch regeln im Krankenhaus, ob ich komme. Dann sage ich, ja, ich komme. Aber heute Morgen, ich komme auf jeden Fall. Ich lege auf und im selben Moment fängt der Heilige Geist an, mich zu drängen. Geh. In der Mittagspause. Ich habe gesagt, nö, ich bin müde. Wisst ihr, ich bin so ein Typ, in der Mittagspause, mein Vertriebsleiter hat sich manchmal aufgeregt. Ich bin einfach hingegangen und habe mich hingelegt auf zwei Stühle oder auf den Schreibtisch und habe geschlafen. Also ich kann das. Ich habe kein Problem auf zwei Drehstühlen, die sogar beweglich sind, kann ich vollkommen wie ein Brett liegen und schlafen. Also das ist Kleinigkeit. Ich habe schon wieder Sehnsucht gehabt, dass ich mir jetzt da hinknall, weil das war ein harter Tag. Und Gott hat mich so gedrängt und gesagt, geh ins Krankenhaus, geh ins Krankenhaus, geh ins Krankenhaus. Ich wollte jetzt eigentlich jemand anders was Gutes tun, nämlich mir. Und dann hat der Herr mich so gedrängt, da bin ich ins Krankenhaus. Ich habe mit der Frau geredet und da ist was ganz Seltsames passiert. Mit einem Schlag, wo wir fertig waren, guckt die mich an durchdringend und sagt, Sie sind anders. Dann sage ich, bitte, Sie sind anders. Da sind wir ins Gespräch gekommen. Sie hat zu einer Sekte gehört. Ich war gläubig. Wir sind plötzlich immer Glaubensgespräch gekommen. Ganz hochinteressant hatte ich zufällig an dem Tag ein Traktat, also es war kein Traktat, es war schon ein Büchlein, im Koffer hatte ich alles dabei, das genau zu ihr gepasst hat, zu dem, was die erzählt hat. Ich habe es gegeben. Dann bin ich also fröhlich, bin ich zurück auf die Bank. Ich war auch nicht mehr müde, ich musste nicht mehr schlafen, ich konnte weiterarbeiten. Und am anderen Morgen habe ich gedacht, so, jetzt gucke ich auch mal, ob mein Büchlein gewirkt hat. Dann habe ich angerufen bei der Schwester, habe gesagt, Entschuldigung, wie geht's denn der Frau sowieso? Und dann sagt sie, sie ist gestorben heute Nacht. Steht hier. Gott sagt zu mir, tu hier etwas Gutes, geh. Wehe mir, wenn ich nicht gegangen wäre. Wisst ihr, soll ich mir ein Gutes tun? Und jetzt sagt die Bibel, das ist etwas, wo du müde wirst. Wenn du zum Beispiel biblisch anfängst, im Herrn gehorsam zu sein, Gutes zu tun, wisst ihr, manchmal ist es so, das muss nicht groß sein vom Geld her. Du weißt, du musst nachher an die Waschanlage und da brauchst du 2-Euro-Stücke. Und jetzt kommt ein Bruder und sagt, oh du, ich muss schnell dahin, hast du zufällige 2-Euro-Stücke? Ich habe jetzt genau nur eins im Geldbeutel. Naja, wem tue ich jetzt Gutes? Dem, der 2 Euro will oder mir, der an die Waschanlage will? Versteht ihr? Das sind Kleinigkeiten. Aber die Frage ist, wenn Gott zu dir sagt, tu Gutes, ob du loslässt und das Gute tust. Weil er sagt, was du Gutes tun sollst und nicht du. Und manchmal sind das Dinge, wo wehtun. Gutes tun kann wehtun. Und Galater 6, Vers 7 bis 10 sagt uns, und das ist ein wichtiger Punkt. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und jetzt sagt er, lasst uns im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Das ist jetzt der ganze Zusammenhang von der Bibelstelle. Jetzt sagt die Bibel, du wirst müde. Ist normal. Wisst ihr, du versuchst immer den Gläubigen etwas Gutes zu tun. Du tust ihnen immer etwas Gutes und du versuchst ihnen zu helfen. Du versuchst ihnen mit deinem Dienst, mit deiner Hingabe. Wir haben das getan, wir haben teilweise die Familie geopfert. Ich habe teilweise meine Kinder auf den Altar gelegt. Ich habe mal zu meinen Geschwistern gesagt, ich habe euch meine Kinder geopfert, meine Frau opfere ich euch nicht auch noch. Obwohl ich schon teilweise getan habe. Wisst ihr, und irgendwann wirst du müde und sagst, jetzt habe ich die Nase voll. Thema von gestern. Soll ich einem undankbaren Volk etwas opfern? So denkt der Mensch, versteht er, vielleicht sind die gar nicht so undankbar, wie du denkst, sondern das ist was ganz anderes. Du erwartest die falschen Dinge. Du wirst müde. Wenn du der Wille Gottes tust und wirklich Gutes tust, dann erwartet ein Mensch, des Humanismus, die Reaktion. Wenn du keine Reaktion erwartest, wisst ihr, wir haben jemand aus der Verwandtschaft einen namhaften Betrag geschenkt. Materiell. Es war Heizöl. Eigentlich, wir brauchen es auch. Wir haben das geschenkt, war ein paar tausend Euro. Wenn dann dasjenige sagt, gar nichts. Wenn du denkst, jetzt sagt dasjenige, danke, und er sagt, gar nichts. Wisst ihr, dann bin ich der Typ, der sagt, ist okay, ich habe meine Lektion gelernt, das nächste Mal kriegt er nichts. So bin ich. Das wäre aber müde, werde ihm Gutes tun. Wenn das nämlich der Wille Gottes war, das herzugeben. Ich mache es einfach praktisch, dass es nicht falsch wird. Wir haben unseren Kindern ein Haus, das wir geerbt haben, geschenkt. Wir haben selber ein Haus, das 120 Jahre alt ist. Also so rein menschlich gesehen wäre es doch gar nicht schlecht gewesen. Ich nehme die 2 alten Häuser, verkaufe beide und mache was Besseres. Wir hatten vor Gott her eine ganz klare Schiene, schenke es deinen Kindern. Das war jetzt auch wichtig, wenn mein Sohn zum Beispiel in dem Moment die Wohnung verloren hat, kleine Kinder hatte und er hat es dann relativ günstig nehmen können. Wir haben es ihnen geschenkt, er hat nur seine 2 Schwestern auszahlen müssen und die waren gnädig. Also es war, für ihn war es harmlos. Jetzt hat er plötzlich seine Existenz sichern können. Da haben wir ja nicht gewusst, dass er noch krank wurde. Wisst ihr, es war alles super. Aber wenn ich jetzt hingehe und sage, naja, ich darf jetzt nicht hingehen und sagen, bei mir zum Beispiel kommt irgendwo zu einer Dachplatte Wasser rein. Es darf ich nicht hingehen und sagen, naja, ich habe zwar jetzt Gutes getan, meine Kinder, das war der Wille Gottes, aber eigentlich ärgert es mich, dass hier Wasser reinkommt. Hätte ich das Haus behalten und alles verkauft, dann hätte ich keinen Dachschaden im Erfüllungszeichen. Ihr versteht? Ich versuche es ganz praktisch zu machen. Ich und meine Frau, wir diskutieren manchmal, wenn wir auch so gesagt haben, naja, hätten wir. Da kommt immer der gleiche Satz, es war der Wille Gottes, aus. Versteht ihr? Gutes tun, es war der Wille Gottes, aus. Jetzt darfst du aber nicht müde werden. Jetzt darfst du nicht sagen, jetzt habe ich 7-mal was getan und jetzt 7-mal habe ich nicht die Reaktion bekommen, die ich eigentlich wollte. Jetzt gebe ich auf. Das ist das, was hier der Paulus macht. Er sagt, du sollst nicht müde werden. Du tust das Gute, weil es Gott will. Versteht ihr? Ich bin kein Diener der Menschen. Paulus sagt im gleichen Galaterbrief in Kapitel 1, wäre ich noch der Menschenknechte, wäre ich nicht ein Knecht Jesu Christi. Das heißt, ich muss es letztendlich für den Herr Jesus tun. Aber wenn ich Gutes tun, tue ich es für den Herr Jesus. Wenn ich etwas tun muss, das mir weh tut, der Opfer, ein wirkliches Opfer, Opfer tut weh, dann tue ich es wegen ihm und nicht wegen den Menschen. Wenn die Menschen mir keinen Dank geben, dann muss ich sagen, das interessiert überhaupt niemand. Ich habe es ja nicht für sie getan, sondern für ihn. Wisst ihr? Und die Bibel sagt doch klipp und klar, er wird zu seiner Zeit, wird er antworten. Wisst ihr, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, das Gutes tun. Ich habe mir lange überlegt, soll ich euch jetzt nur die Bibelstelle runterlesen, was man Gutes tun muss? Aber es ist was ganz anderes. Das Gutes tun hat nur massiv mit dem Herrn Jesus zu tun. Das ist eine Frage zwischen mir und ihm. Ich habe den Vers draufgeschrieben, ihr kennt den ja alle. Höre nicht, was Menschen sagen, tue ruhig deine Pflicht. Gott wird nicht die Menschen fragen, wenn er dir sein Urteil spricht. Ob mich Menschen mögen, ob sie mich auch missverstehen. Herr, dein Wohlgefallen droben, soll mir über alles gehen. Das gilt fürs Gutes tun. Wenn man dich sogar, wenn du Gutes tust, missversteht. Wisst ihr, wo wir angefangen haben, dem Herrn zu dienen und fürs Reich Gottes alles zu geben. Wir haben... Und wirklich unser Privatleben zurückzustellen, wir haben in der Familie, das haben wir nur hinterrum erfahren, wie hier die Tränen geflossen sind. Wie können die so etwas tun? Wie können die das tun? Wie können die jetzt schon wieder nur fürs Reich Gottes und hier? Wisst ihr, du darfst nicht nach den Menschen gehen. Du musst immer sagen, ich tue es für den Herrn und nicht für die Menschen. Und wenn alle verrückt reagieren, spielt überhaupt keine Rolle. Ich bin ein Sklave Jesu Christi, alles Gutes tun. Und ob das jetzt mit Zeit zu tun hat, Gutes tun ist nicht nur materiell, ob es mit Zeit zu tun hat, mit Geld, mit materiellen Dingen, das können sogar Lebensmittel sein, egal was es ist, das ist letztendlich nur Sache zwischen mir und dem Herr Jesus und die Welt kann es beurteilen. Und jetzt sagt die Bibel, es kann sogar passieren, wenn du gehorsam bist und der Wille Gottes tust, dass du 1. Petrus 2, Vers 20 erlebst. Das sagt die Bibel. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Es kann sein, du tust etwas Gutes und kriegst dafür eine drüber gehauen. Kennt ihr das? Ich habe jetzt meinem Nachbar was Gutes getan, habe weil eine drüber gehauen kriegt. Ist das mein Problem? Ich bin immer der gleiche Typ. Erste Reaktion. Haha. Jubiläum, das erste und das letzte Mal, der kriegt nichts mehr. So bin ich, gell? Aber dann fängt der Herr wieder an, durch den Heiligen Geist zu wirken. Da muss ich wieder sagen, halt, wenn der Herr das nächste Mal sagt, tu dem was Gutes, muss ich wieder was Gutes tun. Versteht ihr, das Gute tun hat nichts mit mir zu tun. Nichts mit meinem weichen Herz oder meinem harten Herz. Oder ich gebe für ein Missionswerk oder gebe dort Geld hin. Es hat nichts mit dem zu tun. Ich habe jetzt einen Bruder verwandt. Der hat dem Missionswerk zu viel Geld gegeben. Ich habe gesagt, nein, die kriegen nicht so viel. Ich hatte recht. Ich bin überzeugt, meine Einsicht war der Wille Gottes. Die haben zu viel gekriegt, unter anderem zu wenig. Wisst ihr, Gott entscheidet es. Und wenn Gott entscheidet, und der Gerechte tut Gutes, und in 3 Johannes 11 zum Beispiel zeigt die Bibel, dass das zum Wesen der Erlösung gehört. Meine Lieben, ahmt nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Das ist ein Zeichen sogar der Wiedergeburt, dass wenn jemand wirklich Gutes tut und der Wille Gottes tut und für andere etwas tut und ihnen hilft, das ist der Wille Gottes. Aber dann kommt wieder das Problem, ich sehe ja nicht, ob der das Gute braucht. Wisst ihr, ich habe schon Missionswerke gesehen, die haben gebettelt, dass dir das Erbarmen hochkam.
Ich bin schon über 11 Jahre von der Bank weg und insofern nicht mehr der Rechenschaft der Bank gegenüber schuldig. Ich kann es jetzt ganz ruhig sagen. Ich sage nicht welches Museum, zwar gar nichts. Aber ich habe zufällig das Konto von denen einmal gesehen. War zufällig. Ich sage jetzt ganz ehrlich, zufällig habe ich nicht drauf geguckt, aber ich habe es halt gesehen. Von der Sekunde an, die von mir keinen Cent mehr bekommen. Im Gegenteil. Ich habe ihre kostenlose Schriften, wo sie kostenlos Angebote haben, habe ich dann kostenlos genommen. Es fiel mir nicht einmal im Traum ein, denen nur einen Cent für das Kostenlose zu geben. Die hatten lockere 6-stellige Betrag auf dem Konto und haben die ganze Zeit gebettelt. Wisst ihr, jetzt kommen wir zum Gutes tun. Wer allein weiß, wer bedürftig ist? Der Herr Jesus. Wer allein weiß, was ich Gutes tun soll? Er, nicht ich. Ich glaube, euch dämmert, dass das eines der praktischsten Themen ist, die es gibt im Reich Gottes. Wisst ihr, da geht es als Eingemachte. Da geht es darum, meine Seele oder was Gott will. Und dann sagt er auch, Epheser 4, 28, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Wem soll ich es geben? Dem Bedürftigen. Wisst ihr, ich habe das auch gewusst. Ich habe in Stuttgart ganz viele Bettler gesehen. Wenn wir unterwegs sind, siehst du manchmal Bettler. Ich habe nicht gewusst, dass es Bettler gibt. Die lassen sich von ihren Untergebenen mit dem Mercedes an den Rand fahren. Dann ziehen sie sich um und dann legen sie sich hin. Habe ich nicht gewusst. Woher weiß ich das jetzt? Wenn ich heute einen Bettler sehe, wisst ihr, was ich mache? Ich bete und sage, Herr, soll ich nicht? Ich habe jetzt was erlebt. Das war im Ausland. Da war eine Frau, eine ältere Frau, die hat gebettelt. Ich habe gebetet, habe sie angesehen und habe sofort gewusst, gib ihr. Der musst du geben. Ich habe ihr Geld gegeben. Das nächste Mal, wieder Bettler, ich habe gebetet, vom Herrn kam die Sperre, bin ich vorbeigelaufen, ist kalt. Soll ich ehrlich sein, wenn ich noch mein weiches Herz gegangen wäre, hätte ich beiden gegeben. Versteht ihr? Ich muss so Gutes tun, wie Gott es will. Weil Epheser 6, Vers 8 sagt wieder, dass Gott es belohnen wird. Ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen. Wisst ihr, ich bekomme vom Herrn die Belohnung für das Gute tun und nicht von den Menschen. Aus dem Grund darfst du nie das Gute tun, was du mal anderen tun willst, von deiner eigenen Seele abhängig machen, wie du empfindest. Und du darfst auch nicht vom Dank abhängig machen. Wir haben gestern ja Dank behandelt. Das spielt alles gar keine Rolle, sondern du musst das so machen. Und jetzt kommen wir zu dem alten Lied. Gibt es irgendetwas, was ich ohne den Herr Jesus tun kann? Nee. Selbst das ist so, dass ich die ganze Zeit am Herrn Jesus vom Altar liegen muss und ihn bitten muss, was soll ich tun? Ich habe mal jemand ein Auto geschenkt, mein altes. Ich habe ein neues gekauft und mein altes. Und das war nicht der Wille Gottes. Wisst ihr, was passiert ist? Also, wenn ich wieder daran erinnert wäre, geht es mir immer noch nach. Ich habe es weggesteckt, schon jahrelang. Ich habe dem das Auto geschenkt, weil ich ihm Gutes tun wollte, dass der ein Auto hatte. Er hatte keins. Es war aber nicht der Wille Gottes. Wisst ihr, was dann passiert ist? Dann hat Gott versucht, mir eine Lektion beizubringen. Dann ist es so gewesen, dass das Auto plötzlich solche Schäden hatte, dass man mit dem Auto gar nicht so fahren konnte. Jetzt musste ich mit dem Auto in die Werkstatt, musste teuerste Rechnungen bezahlen und musste zuerst einen Haufen Geld, da hätte er fast einen Gebrauchten dafür kaufen können, musste zuerst die Rechnungen alle bezahlen. Das heißt, ich konnte das Auto nur mit höchstem finanziellem Aufwand überhaupt verschenken. Es war nicht der Wille Gottes. Wisst ihr, das ist das Problem. Wenn du nicht der Wille Gottes tust, kann es passieren, nicht nur, dass du im Preisgericht dann, wo du denkst, ich habe nur Gutes getan, und dann kommst du zum Preisgericht und dann kommt das Feuer des Gerichtes und plötzlich ist dein ganzes Gutes tun weg, weil es nämlich Holz, Heu, Stroh war. Dann kommen wir zum Schärflein der Witwe, wo wir unser Haus kaufen mussten. Wir sind keine reiche Gemeinde, aber ich hatte in 2 Wochen das Geld für das erste Haus. Das zweite haben wir so abstottern müssen, aber ich hatte in 2 Wochen das Geld. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich hatte Millionäre von auswärts, die haben gesagt, wir werden euch unterstützen. Wo ich dann gesehen habe, was die überwiesen haben, da habe ich lachen müssen. Da habe ich gedacht, aha, Millionäre, lächerlich. Dann habe ich eine Witwe in der Gemeinde, wo ich gesehen habe, was sie gegeben hat, da bin ich schamrot geworden. Ich habe mir auch überlegt, meine Frau und meine Familie, wir haben überlegt, was geben wir? Was können wir von unserem Geld, ohne dass es kritisch wird, was können wir so geben, wie es richtig ist? Aber dann habe ich wieder gesehen, das Schärflein der Witwe. Wisst ihr? Und das ist einfach so, du musst so, wie du denkst. Wisst ihr, ich habe in der Regel meistens irgendeine Bibel oder etwas dabei, meistens eine teure. Und da gehen meine Augen durch die Reihe. Ist irgendjemand da, der ganz billige oder ganz alte hat, der vielleicht kein Geld hat? Ich habe mal einem Prediger Bibel geschenkt, der kein Geld hatte, sich eine Bibel zu kaufen. Der hat eine zerfetzte, zerrissene Bibel gehabt. Da habe ich ihm eine gegeben mit Schutzklappe, Rotgoldschnitt. Also die hätte ich selber auch gern behalten. Und ich habe ihm die Bibel geschenkt und ich habe gesehen, der Mann ist fast zusammengebrochen vor Rührung vom Wort Gottes, dass er jetzt so ein Wort Gottes hat. Aber jetzt habe ich schon festgestellt, wenn jemand eine zerfetzte, alte, gammelige Bibel hat, das ist gar nicht unbedingt ein Zeichen, dass der kein Geld hat. Sondern das kann nur ein Schlamper sein. Das kann nur jemand sein, der auf seine Bibel nicht aufpasst. Und von daher habe ich jetzt auch da gelernt zu beten. Herr, willst du, dass ich sie jemand gebe oder nicht gebe? Ich bin auch schon abgefahren und habe meine Bibel wieder in der Schachtel drin gehabt, bin wieder nach Hause, habe sie wieder in den Schrank reingestellt. Und dann sagt die Bibel wiederum, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, sie sagt einfach, dein ganzes Tun und dein Vermögen verpflichtet. 1. Timotheus 6, 18. So sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit sein, mit anderen zu teilen. Das sagt er von denen, die Vermögen sind. Das heißt, wenn ich Vermögen habe, soll ich bereit sein, es herzugeben. So wie Gott es will, aber so wie Gott will. Ich kenne einen Verführer, der legt die Leute rein, weil er sein ganzes Vermögen hergegeben hat. Das ist seine Waffe. Und damit seift er vor allem ältere Damen ein. Da muss er, das wird vor Gott weggehen im Preisgericht, wenn er überhaupt gerettet ist. Das wird weggehen wie ein Rauch. Wisst ihr, so, und die Bibel sagt, auch wenn du vermögend bist, auch wenn du nicht vermögend bist, dein Rahmen, versteht ihr, nach Vermögen, du musst in deinem Rahmen, musst das Gute tun. Und du musst wirklich das Gute tun im Sinne von, dass du das tust, was der Herr Jesus will. Guckt, ich habe mal früher in einer Überfrömmigkeit, obwohl wir wirklich nicht reich waren zu der Zeit, da waren wir wirklich eine Familie, die zu kratzen gehabt hat, habe ich teilweise sogar nicht einmal Fahrgeld genommen. In einer Überfrömmigkeit. Die haben mir gedacht, du bist so fromm, dass du das gar nicht, das darfst du gar nicht. Gell? Heute muss ich sagen, du warst nicht ganz normal. Wisst ihr, und von daher hat uns Gott ja einen gesunden Menschenverstand gegeben. Und ich habe dann praktisch das Missionswerk, das genug Geld hatte, denen habe ich das Geld gelassen und ich habe mit meiner Familie dann meine Frau und die geschädigt, indem ich ihnen dann Einschränkungen präsentiert habe. Wisst ihr, und da gehört einfach dazu, dass man auch, wenn es um den Dienst geht, normal bleibt und alles normal tut, alles normal anzieht. Die Bibel sagt, Gott hat einen fröhlichen Gäber lieb, der das nämlich tut, was Gott will. Der gibt, wann er will. Wisst ihr, und das dann nur fröhlich. Ich habe ja vorher gelesen, Jakobus 4, 17, wenn man das Gute tun kann und nicht tut, dann kann es passieren, dass man sich versündigt. So, und jetzt möchte ich was ganz einfach sagen, das ist eine Bibelstelle, da kommt man gar nicht drauf. Aber genau da geht es um das Gutes zu tun, um eine Liebesgabe. Und das sagt Gott etwas Hochinteressantes. Ich habe mich schon gewundert, ich habe mich sogar schon dran geärgert, sage ich ganz ehrlich, warum steht die Stelle ausgerechnet hier beim Geben? Die könnte doch woanders stehen. Da steht um eine Liebesgabe, um den Dienst der Heiligen in 2. Korinther 8, 5. Mit der Stelle möchte ich ausschließen. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Versteht ihr? Ich gebe mich dem Herrn Jesus hin. Das ist der Schlüssel für allen Dienst, für alles Geben, für alles Gutes tun. Ich gebe mich hin, Herr Jesus, leg mich ihm auf den Altar. Er ist mein Herr, ich bin sein Sklave. Und dann kommt, so wie es hier geschrieben steht, dann kommt uns, dann schickt er mich irgendwo hin zum Dienen, meine Zeit einzusetzen, mein Geld einzusetzen, meine Mittel einzusetzen, meine Bibeln einzusetzen, versteht? Einfach alles einzusetzen, so wie er will. Er schickt mich dann, aber es geht durch den Willen Gottes und nicht nach meiner Seele. Von daher hat Gutes tun ganz massiv mit gekreuzigt sein mit Christus zu tun, hat ganz massiv mit zu tun, ob man gehorsam ist oder nicht gehorsam ist, hat ganz massiv mit zu tun, ob man den Willen Gottes wirklich tut. Und ich habe festgestellt, dass mein humanistisch geprägtes, weiches Herz manchmal 180 Grad gegenteilig zum Willen Gottes steht. Ich habe aber auch festgestellt, dass mein starres Herz, das egoistisch ist und wie ein Paulus seine Mitarbeiter immer das Seine sucht, genauso dagegen ist, wenn Gott plötzlich sagt, jetzt rück es raus. Gib es her. Entschuldigung der Ausdruck, aber es ist für mich dann schon so, ich muss es mir vom Herzen reißen. Aber dann musst du es wirklich hergeben. Soll ich euch ehrlich was sagen, angesichts so eines Themas? Es wird im neuen Jahr nicht leichter. Und ich sage euch eines, nur wenn wir vom Angesicht Jesu stehen bleiben und wirklich uns wie in 2. Korinther 8, Vers 5, inzwischen ist diese Stelle eine der wichtigsten Bibelstellen, die ich überhaupt habe, 2. Korinther 8, Vers 5, dass mir einfach klar geworden ist, ich muss immer zuerst mich im Herr auf den Altar legen, er ist mein Herr, ich bin der Sklave. Was willst du, dass ich tun soll? Nicht nur im Dienst, nicht nur mit der Zeit, sondern auch beim Gutes tun. Was willst du? Wisst ihr, wenn ich irgendwo jemand sehe, der bedürftig ist, dann passiert bei mir inzwischen was. Dann brechen die Gebete auf. Dann muss ich beten, Herr, bin ich das jetzt mit meinem humanistischen weichen Herz oder willst du es? Wisst ihr, und von daher heißt Gutes tun in der Bibel. Und dann habe ich auch verstanden, warum das zum allgemeinen Wille Gottes gehört. Wir werden ja, so Gott will, morgen früh den privaten Wille Gottes erleben. Hoffe ich doch. Aber bis jetzt sind wir noch beim Allgemeinen. Und der allgemeine Wille Gottes ist einfach so. Gott sagt, wie er es grundsätzlich will. Und dann regelt sich 90% aller unserer Probleme. Aber ich muss lernen, nicht mehr autonom zu sein. Nicht mehr meinen eigenen Kopf durchzusetzen. Nicht mehr meine Gefühle zum Maßstab machen. Nicht mehr mein Verstand. Nicht mehr mein Intellekt. Nicht mehr meine Vorstellungen. Sondern ganz einfach zu fragen, wie ein Paulus, der ein hochintelligenter, gebildeter Mann war und der wirklich ein Kaliber ohne Ende war, als der Jesus ihm begegnet ist in Apostelgeschichte 9, sagt er, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das ist auch Parole fürs neue Jahr. Was willst du, dass ich tun soll? Auf allen Ebenen. Und dann, wenn wir das alles tun, was hier der allgemeine Wille Gottes ist, dann wird er uns zeigen, was wir privat dann mit unserem echten Bedürfnis und unsere eigene Frage, wen soll ich heiraten, soll ich meinen Job wechseln, soll ich das Auto wechseln? Naja, das Einzige, wo ich nicht bete, ist, soll ich zum Friseur gehen, da frage ich meine Frau. Aber alle anderen Dinge muss ich zum Herr Jesus gehen und ihn fragen, was willst du, dass ich tun soll? Ich möchte beten. Herr Jesus, was sind wir für ein Volk? Wir sind ein Volk, das so dankbar ist, was du an ihnen getan hast. Du hast uns gewaschen mit deinem kostbaren und teuren Blut. Wir freuen uns so unendlich, dass du unser Retter bist, aber wir wollen einfach nicht, dass du auch unser Herr bist. Wir sind so dran gewöhnt zu tun, was wir wollen. Einmal sind wir zu großzügig, dann sind wir wieder zu geizig, einmal sind wir zu weich, dann sind wir wieder zu hart. Ich bitte dich einfach, erbarme dich. Geh du durch unsere Reihe, du kennst jeden Charakter, du kennst jedes Herz und hilf, dass jeder von uns jetzt beginnt mit einer großen geistlichen Sensibilität zu fragen, was willst du, Herr, dass ich tun soll? Und lass jeden von uns das Gute tun, das du vorbereitet hast für jeden. Das ist auch in diesen Werken drin. Lass uns das Gute tun, aber so wie du willst, nicht wie wir wollen. Und letztendlich nur mit einem einzigen Grund und einer einzigen Zielsetzung, dass du verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel. Amen.